Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Papst Franziskus und der Vatikan. Hauptthema: Dreikönigstag. Der Brauch des Dreikönigskuchen. Die Wahl zum Prälat des Opus Dei. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen in unserer ersten Sendung in neuem Jahr. Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen ein frohes und ein gottesgesegnetes Jahr. Nun, was erwartet Sie in diesem Jahr? Drei Hauptdinge werden sein: natürlich Ostern, Pfingsten und Weihnachten und heute am Dreikönigstag wird das Hauptthema die drei Könige sein. Nun voraus möchten wir Sie auch weiterhin gut informieren hier aus der Schweiz oder aus Vatikan. Und die erste Meldung kommt aus Vatikan. Vorausgesagt, ein guter Priester zu diesem Thema hat mir gesagt, es menschelt und man muss alle beide im Vatikan berücksichtigen. Aber ohnehin, unser Motto ist es ja, hart, aber faire Fakten auf den Tisch zu legen und natürlich für den Heiligen Vater zu beten. Jetzt gehen sogar Papstanhänger auf Distanz zu Franziskus. Spiegel übt an Franziskus harte Kritik. Denn Bergoglio, den sie 2013 gewählt haben, erkennen viele Franziskus von 2016 nicht wieder. Kardinal Brandmüller, wieder verheiratete Geschiedene, geht es hier salopp gesagt um die Wurst. Franziskus wirkt zunehmend einsam vom Widerstand in der Kurie und von mangelndem Mut zur Veränderung an der Basis zermürbt. So kritisch beschreibt der Spiegel in einem Weihnachtsartikel vom letzten Jahr das Auftreten von Papst Franziskus. Den Bergoglio, den sie 2013 gewählt haben, erkennen viele in Franziskus von 2016 nicht wieder, lässt das Magazin einem Vertrauter des Papstes zu Wort kommen. Man muss aber noch sagen, Spiegel war und ist nicht immer Rom und Vatikan freundlich. Spiegel-Rom-Korrespondent Walter Mayer erklärt dann, dass jetzt sogar Papstanhänger auf Distanz gehen. Laut dem Magazin sei auch das vergangene heilige Jahr im Rom bei den Besucherzahl weit unter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Umbau der Kurie kommt nur stockend voran. Aus einzelnen Ämtern werden derzeit Hauspur vermeldet. Es werden auch 2-3 Superministerien gegründet, wo man denkt, das braucht man es nicht. Kritisch sehe man im Vatikan laut dem Magazin die ungebrochene Redeseligkeit des Papstes, vor allem weil er den Medien und ihrem Publikum zuletzt eine Neigung zur Koprophagie, das heißt zum Verzehr von Exkrementen, unterstellt. Dies befremdet sogar Anhänger von Franziskus. Das haben wir in unserer letzten Sendung darüber berichtet. Laut dem Spiegel bleibe Franziskus nicht mehr viel Zeit zur Veränderung, weil die maximale Zeit, die er sich selbst verordnet habe, bald abgelaufen sei. Im kleinsten Kreis soll Franziskus sich selbstkritisch schon so erklärt haben. Nicht ausgeschlossen, dass ich als derjenige in der Geschichte eingehen werde, der die katholische Kirche gespalten hat. Auch Kardinal Brandmüller meldet sich im Spiegel zu Wort. Beim Thema wiederverheiratete Geschiedene geht es hier salopp gesagt um die Wurst, nämlich um den Kern des Ganzen, um die Glaubenslehre. Brandmüller kritisierte, dass der Papst und Kardinal Kasper dazu neigten, die zentralen Gebote des katholischen Glaubens aufzuweichen und die Auslegung den Ortskirchen zu überlassen. Und das ist auch leider nicht möglich, was vor allem Kardinal Kasper hier möchte, denn wenn er ein Kirchenführer ist und ein Oberhirte, dann kennt er ja natürlich die katholischen Gesetze und vor allem den Glauben. Dies greife die Weltkirche an. Wer fortgesetzten Ehebruch und dem Empfang der Heiligen Kommunion zu vereinbar hält, ist Heretiker und treibt das Schisma voran. Die Heilige Schrift sei laut Brandmüller kein Selbstbedienungsladen. Wir sind laut dem Apostel Paulus Verwalter der Geheimnisse Gottes, nicht aber Vergnügungsberechtigte. Ein anderes Beispiel sieht man, wo Papst Franziskus unerwünschte Mitarbeiter aus dem Werk räumt bzw. entlässt. Die unerwünschten Mitarbeiter waren langjährige Priester in der Glaubenskongregation. Bei einer schließlich doch stattfindenden Audienz wird Müller laut Tosati wie folgt zitiert: Eure Heiligkeit, ich habe diese Briefe erhalten, aber ich habe hier noch nichts gemacht, weil diese Personen zu den besten Mitarbeitern meines Dikasteriums gehören. Was haben sie gemacht? Die Antwort von Franziskus soll wie folgt gelauten haben: Und ich bin der Papst, ich brauche keine Gründe für meine Entscheidungen haben. Ich habe entschieden, dass sie die Glaubenskongregation verlassen müssen und sie haben dies zu verlassen. Über die Gründe der Entlassung wird jetzt im Vatikan spekuliert. Möglicherweise hat einer der Priester bei einem Gespräch etwas kritisch über Papst Franziskus geäußert. Ein anwesender Mitarbeiter und Freund des Papstes soll dies dann Franziskus berichtet haben. Darauf soll der Rauswurf erfolgt sein. Nun, auch ist die Frage, ob dieser Freund des Papstes klug gehandelt hat und nicht den Priester und Papst Franziskus zusammen an einem Tisch gesetzt hat und über das Problem gesprochen hat. Aber eben, man muss vorsichtig sein, denn niemand war dabei, nur wir berichten darüber. Nun machen wir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause.
Cut News präsentiert das Hauptthema.
Nun sind wir zum zentralen Thema des heutigen Nachrichtensendung gekommen, und zwar über die drei Könige. Wie ihr sicherlich wisst, ist heute der Dreikönigstag, und vielleicht ist auch schon jemand von Ihnen zu Hause ein König geworden. Bevor wir Ihnen die Geschichte etc. und nachher auch noch den Brauch über den Dreikönigskuchen hören werdet, werde ich über das Evangelium nach Matthäus Ihnen vorlesen, und Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten zu sich zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren worden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Judäa bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit ich ihm hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf dem Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zum Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Denn dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie einem anderen Weg heim in ihr Land. Nun zur Bedeutung: Was ist Gold, Weihrauch und Myrrhe? Früher hat man ja Gold einem König oder einem Kaiser geschenkt. Weihrauch ist Bedeutung für das Göttliche, und Myrrhe hat man schon dort den Ende gesehen, dass man einen Toten oder einen Gesalbten mit Myrrhe einreibt. Nun kommen wir zur Geschichte. Was oder wer sind die Heiligen Drei Könige? Man muss sagen, die Heiligen Drei Könige waren ja nicht Könige, sondern sie waren ja Sterndeuter oder Magier. Aber man hat den Titel so gegeben, weil nur Könige einem anderen König auf die Knie gehen bzw. huldigen. Als Heilige Drei Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition, die in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums erwähnten Sterndeuter, im griechischen Ausgangstext Magio, wörtlich Magier, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt worden wurden. Im Neuen Testament werden sie nicht als Könige bezeichnet, auch gibt es keine Angabe über ihre Zahl. Diese Angaben entstammten einer umfangreichen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche verbreiteten Namen Kasperl, Märchen und Balthasar werden erstmals in Legenden des 6. Jahrhunderts erwähnt. In der katholischen Kirche werden die drei Könige als Heilige verehrt. Ihr Hochfest ist das Fest der Erscheinung des Herrn, Epiphania, am 6. Januar. Dann beginnt auch das Weihnachtsfest der orthodoxen Kirche bzw. den Gläubigen der orthodoxen Kirche, wo wir hiermit auch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen wünschen. Auch in den evangelischen Kirchen wird das Epiphanias der Weisen gedacht. In der orthodoxen Kirche ist ihr Fest dagegen zusammen mit Weihnachten am 25. Dezember. Nun kommen wir zu Exegese und biblische Bezüge. Das 2. Kapitel des Matthäusevangeliums, was ihr am Anfang gehört habt, berichtet im Rahmen der Erzählung von der Geburt Jesu Christi in Bethlehem über die Verehrung des Neugeborenen durch Magier von Osten. Dort heißt es, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Bethlehem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen, wie Sie am Anfang gehört haben, das Matthäusevangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Magoi wird in Griechischen allgemein als Magier verwendet, aber auch für die zoroastristische Priesterkaste aus dem medischen Priesterstamm der Mager, die bei Herodot, Strabon und Philon von Alexandrien erwähnt sind. Deshalb konnten persische oder auch chaldische Sterndeuter gemeint sein. Zuweilen wird die Meinung vertreten, dass diese Magier von der jüdischen Gemeinde in Babylon beeinflusst gewesen sein konnten, wo sie seinerzeit der alttestamentlichen Prophet Daniel als Israelit einflussreicher Gelehrter in Babylon war. Nach allgemeiner Auffassung der Exegese präsentieren sie die Welt der Heiden und suchen nach dem neugeborenen König der Juden. Ein Begriff, der bei Matthäus nur von Heiden verwendet wird. Das können Sie zum Beispiel nachlesen in Matthäus Evangelium, Kapitel 27, Vers 11, 29, 37. Die Juden verwenden in Matthäus Evangelium stattdessen den Begriff König Israels. Nun kommen wir zur Überlieferung der Zahlnamen, Alter und Herkunft. Aufgrund des Bezuges im Psalm 72, Vers 10 und Jesaja 60, des Einheitsübersetzung, wo Könige die Geschenke bringen, wurden die Weisen in christlichen Überlieferung bald ebenfalls als Könige erdeutet. So schreibt bereits der Kirchenlehre Tertullian Anfang des 3. Jahrhunderts im Begriff auf diese Bibelstelle über sie, sie seien fast wie Könige aufgetreten. Endgültig zu Königen wurden sie dann bei Caesareus von Arles oder Istor von Sevilla. Dagegen sieht die Legende Aure als Sterndeuter, Philosophen und Magier. Die Zahl der Weisen schwankt in den ersten Jahrhunderten. Origens von 185 bis 254 nennt als erste die Zahl der Magier. Auf Wandgemälden der Domitilla-Katakomben sind vier statt der üblichen drei Könige dargestellt. in einer anderen Katakombe sind, wohl aus symmetrischen Gründen, nur zwei Könige mit phrygischen Münzen abgebildet. In der Erbarmungsliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts finden sich gelegentlich Legenden, in denen der vierte König zu spät nach Bethlehem zur Krippe, aber gerade noch rechtzeitig zum Kreuz auf Golgotha kommt. So bei dem amerikanischen Theologen und Schriftsteller Henry van Dyck 1895 und dem deutschsprachigen Romancier Ezard Schapper 1961. Auch der französische Schriftsteller Michel Tournier verbreitete die Legende vom zu späten kommenden König in seinem Roman Kaspar, Melchior und Balthasar. In einem ehemaligen Mosaik aus dem 6. Jahrhundert in der Geburtsbasilika in Bethlehem sind sie mit persischen oder syrischen Kopfbedeckung dargestellt. Diese Basilika wurde im Gegensatz zu anderen Kirchen von den Persern 614 nicht zerstört, vermutlich weil sie auf den Mosaik Landsleute erkannten. Auch in der Basilika St. Apollinare Nouveau in Ravan finden sich ein Mosaik mit der Darstellung der drei Weisen mit pfirschigen Münzen, wie sie Perser in dieser Zeit trugen. Die sich schließlich durchsetzende Dreizahl wird mit den drei Geschenken Gold, Weihrauch, Myrrhe in Verbindung gebracht. Marco Polo berichtete, er habe auf seiner Reise durch Persien die Gräber der heiligen drei Könige in der Stadt Sava besichtet. Als Namen kommen in der lateinischen Tradition den Anfang des 6. Jahrhunderts Variationen von Kaspar, Melchior und Balthasar vor. Dagegen heißen sie bei den syrischen Christen Lavardat, Hormasidas und Gushnapfsaf. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bei den Armenen werden sie Kagba und Bagdalima genannt. Bei den Äthiopen tragen sie den Namen Tansiorum, Mika Sisaba und Anvison Liptar Kasad. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir eine kurze Musikpause und dann werden wir mit der Reliquie weitermachen. Ursprung und Geschichte der Reliquien der heiligen drei Könige sind bis ins 12. Jahrhundert nur in legendärischer Form überliefert. Danach soll die heilige Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin, auf einer Pilgerfahrt in Palästina um das Jahr 326 die Gebeine der Könige gefunden und mit sich genommen haben. Nach einer Legende aus dem 12. Jahrhundert soll Bischof Eustorgius von Mailand, gestorben 350, einige Jahre später die Reliquie als Geschenk des Kaisers erhalten und persönlich nach seinem Bischofssitz Mailand überliefert haben. In der diesem Bischof geweihten Basilika des heiligen Eustorgius in Mailand lassen sich die Reliquien der heiligen drei Könige erstmals geschichtlich nachweisen. 1858 wurden sie angesichts der ersten Belagerung Mailands durch Friedrich Barbarossa von der außerhalb der Stadtmauer gelegenen Basilika des heiligen Eustorgius in den Glockenturm in der Stadt gelegene Kirche des heiligen Georg geschafft. Nach der Eroberung Mailands 1162 erhielt der Kaiser Kanzel und Kölner Erzbischof Reinald von Dassel die Gebeine im Jahr 1164 als Geschenk von Kaiser Barbarossa. In dem Geschenk des Kaisers drückten sie auch eine politische Absicht aus, die Gebeine der sozusagen ersten christlichen Könige sollten dem Reich Barbarossa eine sakrale Rechtfertigung ohne Abhängigkeit von Papst verleihen. Am 23. Juli 1164 gelangte die Reliquien von Köln, wo sie bis heute im Kölner Dom verehrt werden. 1903 wurden ein Teil der Reliquie an die Mailänder Basilika des heiligen Eustorgius zurückgegeben. In der Cappella de Maggi Eustorgius Kirche befinden sie noch der momentale Gebilds-Sarkophag aus spätrömischer Zeit, in dem die Reliquien nach Mailand gebracht wurden. Bethlehem und darunter die lateinische Schrift Sepulchrum Trium Magorum, Grab der drei Weisen. Nun zu drei Königssingen. Die Tradition der drei Königssingens, auch Sternsingen genannt, geht auf mittelalterliche heidnische Bräuche zurück, die früher genutzt wurden, um sie in der kalten Jahreszeit an Zubrot und einem Zerpfennig zu verdienen. Das Brauchtum wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt und wird vorrangig in katholischen Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol praktiziert. Den Menschen, die sie einlassen, singen die Sternsingen ein Lied und sprechen ein Gebet bzw. sagen Gedichte auf. Dann schreiben sie mit geweihter Kreide C plus M plus B, verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl an der Haustüre oder die Türbalken, Haussegen. Von diesen Anfangsbuchstaben der Namen Kaspar, Melchior und Balthasar leitet man Mitte des 20. Jahrhunderts Christus Mensium Benedict. Christus segne dieses Haus als christlichen Segensspruch ab. Gesamt wird heute in der Regel für kinderbezogene Projekte im Rahmen geweihter weltweiten Entwicklungszusammenarbeit gespendet. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war ein kurzer Ausblick oder Geschichte über die heilige drei Könige. Nun machen wir eine kurze Musikpause und dann hören Sie das oder den Brauch über das Dreikönigskuchen.
und Wind. Wir sind schon lange unterwegs, wir suchen nach dem Kind. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland. Wir folgten einem hellen Stern, der hoch am Himmel stand. Wir fuhren übers weite Meer in die Welt hinaus. Als Sterne führt er uns hierher, genau in euer Haus. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland. Hat uns eine Botschaft für euch mitgesandt. Ein Kind wurde geboren in die dunkle Nacht hinein. Ein Kind von Gott erkoren, um Licht für die Welt zu sein.
Der Dreikönigkuchen ist ein Festtaggebäck, das zu Dreikönigstag gebacken wird. Beim Dreikönigkuchen handelt es sich um eine süße Hefegebäck, welche oft auch Bohnenkuchen genannt wird. Der Hefeteig wird dann, wenn er schön aufgegangen ist, in 7 Kugeln aufgeteilt. Eine Kugel muss davon größer sein als die andere. Fast immer wird der Dreikönigkuchen auf 6 ringförmig und ein zentrales Stück angeordnete Teigstücke gebildet wird. In Spanien wird als Dreikönigkuchen ein Kranzkuchen mit Orangenblütenwasser und kandierte Zitrusfrüchten gebacken. Jedenfalls ist bei allen Versionen immer eine Bohne das Wichtigste gewesen. So soll bereits in der Antike eine Bohne versteckt worden sein. Diese Bohne nennt man auch Glücksbohne. Wer diese Bohne dann gefunden hatte, würde zum Bohnenkönig gekrönt. Der Bohnenkönig könnte dann bestimmen, was der Liebe den ganzen Tag gemacht würde. Oft würde dann der ganze Tag ausgelassen gefeiert. Auf niederländische Gemälden sind diese mit Alkohol reichlich bedachten Bohnenfeste dokumentiert. Dieser Brauch ist dann eingeschlafen und werde es vor circa 700 Jahren in Gebieten Süd- und Westeuropas wieder belebt. Die Bäcker nannten den alten Brauch dann aber erst 1952 wieder auf. Heute backt man den Dreikönigskuchen hauptsächlich nur noch in Spanien, England, Frankreich und der Schweiz. Jedoch werden oft anstatt die Bohnenkerne kleine wie winzige Geschenke versteckt. Wenn man eine kleine Bäckerei kennt, kann man sich natürlich auch Goldmünzen oder ähnliche einbacken lassen, wenn man nicht selbst backen will. Bereits ein paar Tage vor dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, werden überall eine süße Hefegebäck gekauft. Da ist eine Plastikfigur eingeknetet, die den Finder vor einem Tag zum König macht. In Nordfrankreich werden sogar kleine Biskuitröhrchen hergestellt, so meine Internetrecherche, auf denen eingesprägt ist. Zerbrich mich und lies mich. Im Inneren findet man kleine Zettelchen munteren Versen.
Zum Schluss kommen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auf einen Ausblick zum Wahlkongress zum neuen Prälaten des Opus Dei, das am 23. Jänner beginnt. Nachfolger des verstorbenen Bischofs Esquaria gesucht. Der Kongress zur Wahl des neuen Prälaten des Opus Dei beginnt am 23. Januar 2017. Der neue leitende Prälat wird an der Stelle von Bischof Javier Escravia treten, der am 12. Dezember in Rom gestorben ist. Am mehrtägigen Wahlprozess nehmen Frauen und Männer teil. Der künftige Prälat muss mindestens 40 Jahre alt sein, Priester selbst den Wahlkongress anhören und dem Opus Dei seit 10 Jahren angehören, davon wenigstens 5 Jahre als Priester. Es gelten die üblichen Kriterien für die Wahl eines katholischen Bischofs. Der Kandidat soll beispielhaft die Tugend der Nächstenliebe, der Frömmigkeit und der Liebe zur Kirche leben sowie treu zum katholischen Lehramt und zum Opus Dei stehen. Zum Wahlkongress kommen rund 150 Delegierte aus aller Welt zusammen. Aus der Schweiz kommen auch einige, vor allem aus dem Zürich. Dort ist der Regionalvikar Dr. Peter Rutz. Wahlberechtigt sind Laien und Priester, die wenigstens 32 Jahre alt sind und dem Opus Dei seit mindestens 9 Jahren angehören. Die Wahl ist durch den Papst zu bestätigen, der den Prälat formell ernennt. Die Übergangsleitung der Prälatur liegt bei Auxiliarvikar Fernando Ocariz. Ocariz ist Mitglied der päpstlichen Theologenkommission und Berater der römischen Glaubenskongregation. Dem Opus Dei gehören weltweit rund 92.000 Laien sowie 2.100 Priester an. Es wurde 1928 von Heiligen José María Escriva, gelebt hat er von 1902 bis 1975, gegründet und 1992 vom Heiligen Papst Johannes Paul II. Zur Personalprälatur errichtet. Ziel des Opus Dei ist die Alltagsheiligung in Familien und Beruf. Falls jemand mehr über Opus Dei erfahren möchte, kann er auf unsere Webseite gehen. Noch zum Schluss hat mir der Pressechef von Opus Dei Schweiz, Dr. Beat Müller, gesagt, dass bis spätestens Ende März die Wahl beendet werden muss und dann werden wir den neuen Prälaten haben. Wir werden darüber berichten. Nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Resten Dreikönigstag und in allem Haus Gottes Frieden. Gelesen hat Vera Novakovic, durch die Sendung führte der Gründer und Chefredaktor Davor Novakovic. Die Ehre und Anerkennung.
das ist wie du, denn du bist groß.